Mich würde noch mal interessieren, ich fange einfach mal an, das
Ja.
ermutigt ja manchmal auch andere dann Fragen zu stellen und manchmal braucht man ja auch noch ein bisschen Zeit. Wie viele Teilnehmer können denn bei einer Barlind-Gruppe maximal dabei sein?
Ja, also ich würde sagen, nicht mehr als 11, 12. Das ist die typische Zahl, international auch Definition von Kleingruppe. Und die Kleingruppe ist arbeitsfähig, gut arbeitsfähig. Darüber wird es unübersichtlich. Und wenn man jetzt da nur zu dritt sitzt, ist es auch nicht das Richtige. Da fehlt dann der Input aus der Gruppe. Also tatsächlich so 9, 11 bis 11, 12 ist eine gute Größe. Auch 8 geht auch. Oder wenn es mal nur 7 sind, dann fehlt wieder jemand. Geht auch. Bei unseren Tagungen, die wir haben, da sind 30, 40 Leute, die da teilnehmen. Ich weiß nicht, vielleicht wie bei Ihnen hier auch. Und dann machen wir das so, dass in der Mitte, das nennt sich dann Großgruppe, in der Mitte die Gruppe in der normalen Zusammensetzung arbeitet und außen sitzt der Außenkreis, so wie auf dem Bild da vorhin. Und der wird dann im Laufe der Gruppensitzung direkt eingeschaltet mit der Bitte um Voten, wie es denen da eigentlich im Außenkreis geht, mit dem, was die da innen eigentlich machen.
Okay, also verschiedene Möglichkeiten letztendlich, das auch zu gestalten mit
Ja.
großen. Ja, gut. Und dann hätte ich noch eine ganz konkrete Frage auch. Also wenn wir jetzt zum Beispiel als DGIT daran denken würden, solche Barlind-Gruppen einzuführen, wie würde sowas funktionieren? Also
Also ich denke mal, Sie würden vielleicht regional, da wo Sie sind oder wo man lebt, könnte man über die Suchfunktion auch von der Homepage da zum Beispiel einen Barlind-Gruppenleiter aufsuchen und fragen, ob der dann so eine Gruppe da mal leiten kann.
Okay. Also das heißt, die Treffen, die finden immer live und in Person statt und es braucht eben einen Barlind-Gruppenleiter, ne?
Ja, es war in der Corona-Zeit auch alles videomäßig gemacht worden. Ich selber habe es auch per Zoom gemacht, aber ich finde es nicht schön. Es macht nicht so richtig Spaß. Es ist anders. Aber es gibt auch manche, die sagen, ja, das klappt doch ganz gut und so. Könnte es theoretisch auch per Zoom machen, aber für mich kommt es eigentlich, wenn nicht Not ist, kommt es für mich nicht in Frage.
Ja,
Aber es ist
gut.
so persönlich, ne?
Okay, prima. Gut, dann sehe ich jetzt zwei Wortmeldungen, die eine von Hedwig und Martina, die andere von Anastasia. Bitte.
Also erstmal ganz vielen Dank auch von mir für den Vortrag. War wirklich sehr interessant, das auch nochmal so mit dem Hintergrund, wo kommt der Barlind her und so, war wirklich
Ja.
toll gemacht. Vielen Dank, ja. Für uns ist ja die Frage so, wie setzen wir das jetzt in der Yoga-Therapie praktikabel um? Nicht? Und bislang sind wir eigentlich eher auf dem Konzept der Intervision, im Sinne eines einfach ein bisschen niederschwelligeren, Angebots. Na, und die Frage wäre, wenn diese Qualitätszirkel, die bislang sich intervidieren gegenseitig, wenn die jetzt eigentlich mal die Unterstützung von eben einem Barlind-Gruppenleiter haben wollen würden. Da ist jetzt nicht nur die Frage, wo kriegen Sie das her? Das ist klar. Jetzt haben Sie gut beantwortet. Aber was würde denn sowas erfahrungsgemäß kosten? Also auf was käme denn da zu auf die Gruppenmitglieder?
Ja, das ist regional unterschiedlich. Also wir sind hier in Hamburg so irgendwie durch alles Mögliche ist teuer und dann ist auch die Barlind-Gruppe teuer. Also der Teilnehmer oder Teilnehmerin bezahlt pro Sitzung 45 Euro.
Egal wie viele Teilnehmer.
Ja, und zwar, also in meinen Gruppen ist es auch so, dass man das, wenn man Mitglied der Gruppe ist, bezahlt man das, auch wenn man selber nicht kommt. Weil
Ah, okay.
sonst ist Sodom und Gomorra und manchmal sind 1000 Leute krank, da kann der Gruppenleiter auch nichts für. Aber es gibt sicherlich auch andere, also es gibt mehr so Richtung Mecklenburg oder so, da gibt es dann auch andere Preise, wenn wir es schon so konkret oder geringere Preise, ne, wenn wir so konkret sprechen, aber irgendwas in dem Dreh, ne, so 40, 45 Euro pro Sitzung, pro Teilnehmer. Ne?
Und was für eine Frequenz, Sie hatten mal gesagt, 14 Tage oder, ja, oder alle 4 Wochen.
Das ist
gängig. Wie lange 14, halten 14, Sie das so notwendig?
Also zum Beispiel ist es sehr etabliert, also das alle 14 Tage zu machen. Auch die Leute, die jetzt für die sogenannte psychosomatische Grundversorgung, für die, die das nicht kennen, das ist ein spezielles Curriculum für Ärzte, die in die Niederlassung gehen, allgemeine Ärzte zum Beispiel, die müssen das belegen und da gehört Ballengruppe dazu. Die müssen dann 15 solcher Doppelstunden machen und meistens ist es im 14-tägigen Abstand. Aber es gibt auch kuriose Dinge, also so 3 Wochen auf Mallorca oder so, was vielleicht auch für manche dann Vorteile hat. Ich halte davon insofern nichts, weil das, man will ja das auch anwenden. Man will das soll ja auch sacken. Und da ist die Kontinuität ist irgendwie das Beste dran. Na, sonst,
ja. Ja. Ja, so wie in vielen anderen Bereichen auch.
Ja.
Gut. Ja, danke. Und jetzt sehe ich Anastasia mit der Wortmeldung.
Ja, dann von mir auch ganz herzlichen Dank. Das war für mich insofern interessant, also von dem Ursprung von dieser Gruppe zu erfahren, weil ich selbst in einer anderen Gruppe bin, aber ich sehe da einfach Parallele, wie solche Gruppen funktionieren und wie viel das, also im Fall der Ballengruppe in professionellen Kontext bringt. Und ich mache das privat, halb professionell und kenne auch so unterschiedliche Formate und Methoden, aber ich finde es wirklich sehr faszinierend. Nochmal, ich bin mir ziemlich sicher, dass diese Formate womöglich ihren Ursprung da bei Herrn Ballend finden lassen. Also das hat mich, das inspiriert mich, um da nochmal nachzuforschen.
Ja.
Vor allem, dass es aus diesem aus dieser Zeit, aus diesem Zeitgeist der Psychoanalyse kommt und fand ich sehr bereichernd. Vielen Dank.
Ja, gerne. Ich wollte vielleicht noch, wo Sie das gerade sagen, ergänzen. Also mein Lehrer hat gesagt, die Ballengruppe ist die robusteste Anwendung der Psychoanalyse. Auf der anderen Seite finde ich, da ich auch mit dem also den personenzentrierten Ansatz der humanistischen Psychologie sehr gut finde und ihn liebe, muss man sagen, dass der Psychoanalytiker Ballend sehr viel von dieser Sichtweise, von dem personenzentrierten in seinem Denken und Handeln auch drin hat. Ne?
Ja, es gibt noch eine Meldung von Annika. Ja. Annika, bitte.
Ich höre nichts.
Vielleicht hast du dieses Mikro ausgeschaltet, was du am Revers eben hattest, dass das nochmal eingeschaltet werden muss.
Jetzt besser?
Jetzt.
Ja. Viel besser. Also herzlichen Dank auch für den Vortrag und im Grunde haben Sie schon gesagt, dass die Ballengruppen sehr gut etabliert sind in der ärztlichen Ausbildung und deswegen ja auch eine Grundlage und immer wieder einen Bezugspunkt herstellen, in die Reflexion zu gehen. Mich hat es besonders gefreut und beruhigt, weil diese Ruhe und diese Zeit, die verwendet wird zur Reflexion, all dem entgegenwirkt, was ich jetzt in den letzten Jahren erfahre, wenn ich als Kassenpatientin in kassenärztlichen Praxen bin. Einfach im Takt die Menschen abgefertigt werden müssen und ich mir da gar nicht vorstellen kann, wo überhaupt der Reflexionsraum stattfinden würde. Jetzt meine Frage dazu, von Ihrer Warte aus, wie sehen Sie denn die Zukunft von solchen Gruppen und Reflexionsräumen in der aktuellen Tendenz des Gesundheitssystems? Könnte das wieder zunehmen oder ist es eher bedroht, auch noch wegrationalisiert zu werden?
Nee, ich glaube, dass es weiter zunimmt, weil auch immer mehr erkannt wird von allen Seiten, dass das eigentlich notwendig ist und dass sonst was ganz Entscheidendes fehlt. Das ist das eine. Und ein anderer Punkt ist, dass wir große Umwälzungen haben im Bereich der Psychotherapie durch die neuen psychotherapeutischen Studiengänge. Und da sind jetzt also die Deutsche Balin-Gesellschaft ist ursprünglich eine ärztlich-wissenschaftliche Gesellschaft und die hat sich jetzt geöffnet den Entwicklungen gegenüber, dass auch psychologische Psychotherapeuten zum Beispiel aufgenommen werden können. Und dann wird diese Form, das Balin-Gruppenformat in zukünftigen Ausbildungen von Therapeuten, aber auch von Ärzten, jetzt mehr noch als bisher, wo es auf bestimmte Facharztrichtungen beschränkt ist, wird sich ausdehnen und man wird sagen, man kann da nicht dran vorbeikommen. Also so glaube ich das.
Dankeschön.
So, danke. Dann eine letzte Meldung von Jürgen und dann gehen wir zum Vortrag von Hedwig Gupta über.
Ja, vielen Dank auch von meiner Seite. Das hat mich jetzt sehr inspiriert und kann immer aus dem Nähkästchen plaudern. Ich habe mit dem Thema Kontakt bekommen und hat es dann als Idee eingebracht für diese Konferenz und habe einfach mal gegoogelt und bin dann auf Sie gestoßen. Habe mir gedacht, das sieht alles gut aus, probieren wir. Und ja, ich freue mich, dass es geklappt hat. Ich habe eine ganz pragmatische Frage. Wir sind ja jetzt am Start mit der Yoga-Therapie. Und viele werden am Anfang bei Weiben nicht diesen Klienten- oder Patientendurchsatz haben, wie jetzt ein niedergelassener Arzt oder eine Anwältin oder so etwas. Ja? Das heißt, das sind deutlich weniger Patientenkontakte. Das heißt, diese Intensität wäre ja dann auch gar nicht sinnvoll. Kann man das auch ausdehnen über einen längeren Zeitraum oder lebt es von so einer engmaschigen Betreuung? Das heißt, wenn ich das Thema Psychohygiene nehme einfach und sage, einmal im halben Jahr trifft sich die Gruppe, nur um präventiv sicherzustellen, dass man nicht in den Burnout hineindriftet. Ist das auch vorstellbar dann?
Ja, ist auch vorstellbar. Ich glaube aber, dass es jetzt so für die Psychohygiene ein bisschen weit auseinander ist, ne? Also so ein halbes Jahr. Aber es muss ja wirklich nicht 14-tägig sein, ne? Das sind natürlich Leute, die sitzen in ihren Praxen und die haben, wie Sie auch sagen, die haben einen hohen Durchsatz. Und da ist es, für die ist es richtig so ein Bestandteil vom Beruf geworden, dass sie diese Möglichkeit haben, da auch wieder immer was zu besprechen und auch zu bearbeiten. Und wenn der Durchsatz jetzt nicht da ist und weniger zu tun ist, naja, dann macht man es in größeren Abständen. Kriegt man dadurch auch Lust überhaupt, sich so auf dieser Ebene damit zu befassen? Und dann ist es vielleicht alle 6 Wochen oder im Vierteljahr mal oder so. Und es muss auch nicht, konnte jetzt auch nicht alles so sagen, es muss ja bei diesen Besprechungen auch nicht immer darum gehen, den besonderen, komplizierten oder aufregenden Fall zu haben, sondern es sind ja manchmal so ganz normale Sachen, die einem aber trotzdem irgendwie querkommen und beschäftigen und auch die lohnen sich mal anzugucken.
Hm? Ah ja, prima. Vielen Dank. Ja.
Ja.
Sehr schön.
Gut, dann abschließend noch einmal ganz herzlichen Dank, Herr Lippmann, für Ihren Vortrag, für den Impuls und wir werden das also aufnehmen, weiter verstoffwechseln und ich bin mal gespannt, was bei uns bei der EGIT dabei rauskommt. Also mir hat es auf jeden Fall Lust gemacht, da weiterzugehen und vielleicht auch solche Angebote zu forschen anzubieten. Und wir werden das im Vorstand mal besprechen.
Ja, ja Ihnen auch vielen Dank für die Möglichkeit, auf Ihrer Konferenz sprechen zu können.
Dankeschön. Dann alles Gute und schöne Grüße nach Hamburg nochmal.
Dankeschön. Tschüss.
Tschüss.
Schönen Verlauf noch.
Ciao, ciao. Danke.